Liebe Zuhörer, wir heißen Sie ganz herzlich willkommen hier bei Radio Neue Hoffnung zur heutigen Sendung des Missionswerkes Mitternachtsruf. Es spricht jetzt unser langjähriger Missionar aus Argentinien, Erich Schäfer, und sein Thema lautet: Erwählt zu einem großen Auftrag. Die Mitarbeiter des Missionswerkes Mitternachtsruf wünschen Ihnen viel Freude und gottesreichen Segen beim Zuhören dieser Botschaft.
Zum heutigen Thema von Bruder Erich Schäfer wollen wir miteinander das Wort Gottes hören und wir wollen uns dazu wie immer erheben. Ich lese aus dem Johannesevangelium Kapitel 15, 16 bis 21. Johannes 15, Abvers 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und gesetzt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe, auf das, was irgend ihr dem Vater bitten werdet in meinem Namen, er es euch gebe. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebet. Wenn euch die Welt hasst, so wisset, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihrige lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenket an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie mein Wort befolgt, so werden sie auch das eurige befolgen. Aber das alles werden sie euch tun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat.
Herzlichen guten Morgen für alle. Für mich ist es eine besondere Freude, euch heute Morgen am Wort Gottes zu dienen. Und es ist wirklich etwas Besonderes, wenn wir jetzt so Gemeinschaft haben dürfen unter dem Worte Gottes und hinhorchen dürfen, was Gott selber zu unserem Herzen zu sagen hat. Öffnet eure Herzen für diesen Geist Gottes, der heute Morgen in unserem Leben wirken will, dass uns das lehrt, was wichtig ist für jeden Einzelnen. Erwählt zu einem großen Auftrag. So ist heute Morgen das Thema, das wir heute betrachten wollen. Und wenn wir im Worte Gottes blättern und von Anfang an diese Personen beschauen, die uns dargestellt werden, dann sehen wir, dass jeder Einzelne erwählt wurde zu einem besonderen Auftrag. Angefangen von Adam, als er erwählt wurde, wirklich über die Schöpfung, die Gott geschaffen hat, zu herrschen. Fahren wir weiter mit den anderen Personen, die jeder Einzelne einen besonderen Auftrag erhalten haben. Kommen wir zu Abraham, der erwählt wurde, herauszugehen aus seiner Verwandtschaft, Vatershaus und zu einem ganz bestimmten Auftrag, ja, in ein Land zu gehen, von dem er noch nichts wusste. Und so können wir jeden Mann, den wir in diesem Worte Gottes im Alten Testament und im Neuen Testament sehen, erkennen, dass er erwählt wurde in einer bestimmten Zeit zu einem bestimmten Auftrag. Heute möchte ich in die Zeit der Propheten gehen, und zwar ins 7. und 6. Jahrhundert vor Christi, wo die Situation bedenklich war im Volke Israel. Wir wissen, dass das Volk Israel als Volk erwählt wurde, auch zu einem besonderen Auftrag. Aber diesen Auftrag nahm es nicht mehr wahr. Sie fielen ab. Warum? Sie dienten Götzen. Immer mehr kam diese, wir wollen mal sagen, heute Welt, dieser Götzendienst um sie herum in ihre Kultur, in ihre Gottesanbetung. Und immer mehr wurde dieses Volk verseucht durch all das, was um sie herum geschah. Schauen wir hinein in die Zeit der Propheten, wo Gott dann schlussendlich sagte, ja, immer wieder sende ich Propheten, die sie ermahnten. Denken wir an Jesaja, denken wir an Jeremia, an die Männer Gottes, die immer wieder gerufen haben, kehrt um, lasst den Weg des Verderbens, lasst die Gemeinschaft mit den Götzen, kommt wieder zu Gott, zu mir zurück. Und was machten sie? Sie hörten nicht. Und das brachte schlussendlich Gott dazu, auch mal ein Gericht zu senden und zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt müsst ihr in die Gefangenschaft. Und da wollen wir mal anfangen heute Morgen im Jahre 606, als König Nebukadnezar seine Heere aussandte vor Jerusalem und es belagerte und die Stadt eroberte und 10.000 Männer gefangen nahm. 10.000 Männer aus diesem Volk, und es waren immer Männer aus der obersten Schicht, sei es jetzt aus der Schicht der Handwerker oder aus des Königs Hause oder wichtige Rechtsanwälte, all diese von den oberen Männern, die in Jerusalem waren. Und die wurden dann weggeschleppt nach Babel. Und das können wir nachlesen in 2. Könige 24, Vers 14. Und jetzt wollen wir lesen in Daniel Kapitel 1, gerade von dieser Situation, in der dieses Volk stand und diese 10.000, in Daniel Kapitel 1, Vers 3 und 4. Da sagt das Wort Gottes: Und der König Nebukadnezar sprach zu Aschpenas, seinem Kämmerer, er solle einige von den Kindern Israels auswählen, und zwar von dem königlichen Stamm und edler Herkunft. Also er soll aus diesen 10.000 Männer herausnehmen, die edle Herkunft sind, die fähig waren, etwas zu lernen. Und dann heißt es in Vers 4, junge Leute sollen es sein, die keine Gebrechen hätten, sondern schöne, begabte, weise, kluge und verständig wären, also fähig, an des Königs Hof zu dienen, und er sollte sie in Schrift und Sprache der Chaldäer unterrichten. Es handelt sich hier um eine Gruppe, die erwählt wurde, am Hofe des Königs zu Babel zu dienen. Und wenn wir mal heute in die heutige Zeit hineinschauen, dann wollen wir diese Gruppe der Erwählten einmal so nehmen, wie auch wir heute in dieser Endzeit erwählt sind, in eine Welt hineingestellt sind, um auch wirklich uns zu bewähren. So wie damals diese Juden in die Gefangenschaft hineingeführt wurden, so sind wir auch heute hineingestellt in diese Welt. Und jetzt ist die Frage, geben wir das Zeugnis, das Gott von uns erwartet? Gono hat heute Morgen das Wort aus Johannes Kapitel 15 gelesen. Das passt genau zu diesen Ausführungen. Da heißt es in Vers 19, wo der Herr Jesus selber zu dieser Gruppe Menschen heute Morgen sagt: Wäret ihr von der Welt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. So soll es sein. Diese erwählte Gruppe soll Gottes Diener sein, Gottes Zeugnis hier. Und da haben wir diese Parallele jetzt zu jener Zeit, zur Zeit, wo Daniel und seine drei Freunde in Babel waren. Sie gingen kompromisslos den Weg. Und es waren Daniel, Hanania, Mischael und Asaria. Von den 10.000 Gefangenen machten sie Lebensgeschichte, Lebensgeschichte Gottes. Ich habe mich dann gefragt, wie sieht es wirklich in unserer Zeit aus? So viele Menschen sagen, ich bin ein Christ. So viele Menschen geben zu, ja, ich will dem Herrn nachfolgen. Aber gehen sie wirklich kompromisslos den Weg? Nicht nur hier in der Gemeinde oder in den Versammlungen, wo sie zusammenkommen, sondern dort am Arbeitsplatz, dort, wo die Welt sie fordert, ein Zeugnis sein. Gehen Sie wirklich kompromisslos den Weg? Heute wird so viel vermischt. Heute ist die große Frage, wie weit kann sich ein Christ an diese Welt anpassen? Aber dabei ist doch das Wort ganz klar, was wir gelesen haben. Ihr seid nicht von der Welt und die Welt hasst euch. Ist es heute noch so? Heute gibt es viele Menschen, ja, in Gemeinden, wo viele Pastore, Ältesten, Diakone und sonst, wie man sie nennt, weinend sagen müssen, ja, sie haben die Welt lieb gewonnen, wie damals Demas. Einst waren sie in unseren Reihen, einst halfen sie mit, aber heute haben sie die Welt lieb gewonnen. Das ist die Gefahr der Anpassung, das ist die Gefahr, in dem diese vier Männer, wir wollen sie heute Morgen noch näher betrachten, standen. Sie wurden nach Babel transportiert und mussten lernen, ja, sich an Babel anzupassen. Aber, wie heißt es in Kapitel 1, Vers 8, und das ist etwas sehr Wichtiges für unser Leben, es soll ein Leitfaden sein, da heißt es in Vers 8, aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich nicht mit des Königs Speise und mit seinem Wein nicht unrein machen wollte. Also er nahm sich in seinem Herzen vor, nicht Kompromisse mit der Welt zu schließen, nicht Kompromisse am Hause des Königs zu machen, nicht so zu erscheinen wie die Welt. Und es ist wichtig, dass wir es auch heute in unserem Leben sehen, dass wir so leben, wie es steht in Römer 12. Da heißt es in Römer 12, Vers 1 und 2, ein sehr wichtiger Vers, Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber gebet zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Das sei euer selbstverständlicher Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen möget, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Aber wie sieht es heute aus? Heute hat der Vers, der in Jakobus 4, Vers 4 steht, weniger Bedeutung, wo es da heißt, wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Wo wird das heute noch ernstlich im Herzen eines Christen bewegt? Daniel und seine drei Freunde, sie nahmen sich im Herzen vor, sich nicht zu verunreinigen. Und um das soll es heute gehen. Im Herzen vornehmen, eine Entscheidung treffen. Ja, ich will dem Herrn ganz nachfolgen. Ich will keine Kompromisse machen. Und so sind wir berufen, erwählt zu einem großen Auftrag. Und erstens soll es uns gehen um das Zeugnis des Wortes Gottes, was wir sein müssen in dieser Welt. Erwählt zu einem großen Auftrag, ein Zeugnis des Wortes Gottes zu sein. Und kommen wir jetzt zu Kapitel 2. Und da heißt es in der Überschrift Nebukadnezars Traum. Und da sehen wir, dass dieser König, dieser Weltenherrscher einen gewaltigen Traum gehabt hat. Gott hat ihm gezeigt, wie es einst werden soll. Und er hat vor Schreck diesen Traum vergessen. Und dann sagt er zu den Zeichendeutern, Weisen, Intelligenten und alles, was in seinem Reich war, diese Leute sollen ihm diesen Traum sagen. Was er geträumt hat, das sollen sie ihm offenbaren. Und dazu noch die Erklärung dazu. Und da waren natürlich die ganzen Gelehrten und all die Weisen, die Intelligenten, die waren alle vor den Kopf geschlagen. Wie kann man nur so etwas von ihnen fordern? Das ist doch unmöglich. Aber der König blieb hart und er sagte dann zu ihnen, dass sie des Todes sterben müssen, wenn sie ihm den Traum nicht deuten oder sagen können. Also voll Problemen. Die vier Freunde und alle Weisen, alle Gelehrten waren eingeschlossen in einem Todesurteil. Gab keine Antwort mehr. Menschlich hoffnungslose Lage. Und wenden wir mal diese Situation heute an. Heute, die Welt um uns herum, Oft steht sie in einer hoffnungslosen Lage. Oft trifft man an, ja, da haben wir keine Antwort mehr. Ja, da ist alle Weisheit, menschliche Weisheit vergeblich. Da sind wir an unsere Grenzen gekommen. Und so hören wir immer wieder Dinge in unserer Umwelt, wo man hoffnungslos gegenübersteht. Und jetzt sehen wir da einen Unterschied. Wenn die Weisen hier ratlos waren, dann sehen wir hier einen Mann und seine Freunde, die sich zusammentaten und was machten? Sie suchten Gott. In Vers 16 heißt es, da ging Daniel hinein und bat den König, ihm eine Frist zu geben, damit er die Deutung dem König sagen könnte. Und dann heißt es, und Daniel ging heim und teilte es seinen Gefährten Hanania, Mischael und Asaria mit, damit sie den König des Himmels um Gnade beten wegen dieses Geheimnisses, dass Daniel und seine Gefährten nicht samt den Weisen von Babel umkämen. Hier waren vier Männer, die hatten eine Lösung. Und zwar, sie kannten einen, der immer noch eine Antwort hat, der immer noch eine Lösung bereit hat. Wenn auch menschlich alle Hoffnung verloren waren, so waren doch hier vier Männer, die die Lösung fanden, und zwar an einen lebendigen Gott glaubten. Sie sagten, es gibt einen Gott, der antworten kann. Und das können wir heute auch in unserem Leben anwenden. Und dieses Zeugnis soll es auch heute geben. Wir können noch eine Antwort der ratlosen, hoffnungslosen Welt um uns herum geben. Wenn Menschen verzweifelt in ihrer Situation, sei es in Krankheit, sei es in sonstigen Problemen, wo sie stecken, wo menschlich gesehen keine Hoffnung ist, kein Rat mehr ist, wo alles zwischen den Händen zerrinnt, zwischen den Fingern zerrinnt, da gibt es eine Hoffnung. Und zwar, es gibt einen Gott, der antwortet. Es gibt einen Gott, der Offenbarung gibt, der den Weg zeigt, den wir gehen müssen. Und der jedem hilft aus der Situation. Und so war es bei diesen vier auch. Die anderen Weisen und Gelehrten um sie herum, sie waren verzweifelt. Was machten sie? Sie gingen dann zum König und sagten dem König, ja, lieber König, das ist doch unmöglich, was du machst. Da heißt es in Vers 10, da antworteten die Wahrsager des Königs und sprachen zum König, es ist kein Mensch auf Erden, der sagen könnte, was der König fordert. Ebenso gibt es auch keinen König, wie groß und mächtig er sei, der solches von irgendeinem Zeichendeuter, Weisen oder Wahrsager fordern würde. Also indirekt, sie beschimpften ihn und sagten, du bist unmöglich, sowas gibt es nicht. Das kann kein Mensch antworten, das kann kein Mensch beantworten. Und es fordert auch keiner von einem anderen. Aber das störte den König nicht. Er wollte, dass der Traum gedeutet wird. Und das führte zu diesem Gottesdienst von Daniel, Hanania und Mischael und Asaria. Sie bekamen die Antwort. Das lesen wir dann in den späteren Versen. Und Daniel lobte den Gott des Himmels und ehrte ihn für diese Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Gott wusste und hat immer eine Antwort. Und dieser Daniel ging dann zum König und redete die ganzen Worte vor dem König, die Gott ihm offenbart hat. Er machte keinen Abstrich. Er ging auch nicht zum König und sagte, so, jetzt komme ich. Ja, Daniel, ich habe die Offenbarung vom Gott bekommen. Ja, also, ich bin jetzt wer? Nein. Daniel gab die Worte weiter, die Gott zu ihm gesprochen hat, und wies immer wieder auf den lebendigen Gott hin. Und das brachte auch eine Gottesoffenbarung für diesen König. Denn wir lesen am Schluss, dass dieser König dann in Vers 47 forderte, und der König antwortete Daniel und sprach, es ist kein Zweifel, euer Gott ist ein Gott über alle Götter und ein Herr über alle Könige. Die Frage ist jetzt an uns, welches Zeugnis geben wir weiter? Gott hat uns sein Wort anvertraut. Wir kennen das Evangelium alle. Wir wissen, dass in Jesus Christus jedes Problem gelöst werden kann. Das große Problem der Sünde durch die Vergebung und noch viel mehr. Wie geben wir es weiter? Und die Verheißung haben wir ja, dass Gott durch seinen Geist wirken wird. Er will die Welt überführen und er möchte, dass niemand verloren geht. Aber er möchte dich gebrauchen dazu. Wie steht es mit unserer persönlichen Beziehung zu Gott? Fragen wir ganz persönlich in unserem Herzen, glauben wir, dass Gott auch heute noch Unmögliches möglich machen kann? Auch wenn Geschwister, auch wenn Menschen an uns herantreten und sagen, bei mir ist alles hoffnungslos, gehen wir dann auf sie ein und sagen, komm, wir beten zusammen. Es gibt einen lebendigen Gott, der dich daraus führt. Oder sind wir in Situationen hineingestellt, wo dann die Frage ist, bekennen wir ihn, unseren Gott, von ganzem Herzen, auch wenn es uns isoliert, auch wenn wir dann alleine dastehen, auch wenn wir dann eingegrenzt werden, auch wenn wir dann scheel angeschaut werden, verkündigen wir ganz klipp und klar der Welt die göttliche Botschaft? Das sind alles Fragen, die wir ganz persönlich in unserem Herzen beantworten müssen. Und in diese Stellung hinein sind wir erwählt worden als Kinder Gottes. Du bist erwählt, ein Zeugnis des Wortes Gottes zu sein. Und fahren wir weiter. Das Zweite, was wir heute Morgen sehen wollen, ist, dass erwählt sind wir auch ein Zeugnis durch die Tat zu sein. Und da fahren wir weiter in Kapitel 3. In Kapitel 3 haben wir die Geschichte von dem Bild. Da heißt es in Vers 1, und der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Bild machen, 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit, und ließ es aufrichten in der Ebene Dura im Lande Babel. Als ein besonderes Denkmal ließ der König aufrichten und er forderte totale Unterwerfung. Und schauen wir dieses Bild, wollen wir mal nehmen, in die heutige Zeit hinein, in die heutige Welt. Wie viele Dinge sind heute aufgerichtet, die totale Anbetung fordern oder versteckt? Schauen wir in unsere Zeit hinein, in diese Welt. Ich möchte mal reden von der Technik. Allein von der Seite her wird der Mensch direkt überrollt und dahinter steht dieser Gigant, der Anbetung fordert, der Feind. Schauen wir Computer an. Ja, es ist ein herrlich Ding, es gibt viele, viele Vorteile. Und ich weiß, wie wichtig sowas ist, ja, wenn man die ganzen Dateien und Adressen und so weiter noch alles mit Karteikarten und alles noch machen müsste. Das können wir gar nicht mehr. Ist eine große Hilfe. Aber schaut, dahinter ist etwas anderes. Dahinter kommt immer mehr die große Macht zur Geltung. Und da ist die Frage, wo ist die Grenze? Ja. Dahinter fordert einer Anbetung, wenn wir hineinschauen in die vielen Spiele, die man durch diesen Computer machen kann, die die Jugend direkt verführt. Es gibt richtige Satanspiele, die man mit diesem Computer machen kann. Oder schauen wir hinein, diesen Anschluss an die Welt, ja, Internet, wie viele Dinge kann man da holen und machen und man sieht, dass man selber verdorben wird. Dinge, die auch zur Anbetung führen. Das nächste ist das Fernsehgerät. Es sind viele, wollte ich mal sagen, Nachrichten sind doch gut, also man kann doch reden, man ist informiert. Ja, aber schaut dahinter, was kommt dahinter? Die Verseuchung. Dahinter fordert ein anderer völlige Anbetung und man findet nicht mehr den Knopf auszumachen. Immer mehr und immer weiter geht die Grenze, ja, zwischen Christsein und Welt. Oder schaut in die Musik hinein. Ja, es ist doch schön, ein bisschen bewegter die Choräle zu singen, ein bisschen Freude hineinzubringen, so wird es ausgelegt, ein bisschen Rhythmus. Alles hat seine Grenzen. Es ist eine Gefahr, die dahinter sich aufbäumt und totale Anbetung fordert. Und das ist dann der andere Geist. Und da sind wir herausgefordert, die Grenzen zu ziehen. Und so können wir weiterfahren. Immer wieder zeigt uns die Welt Dinge, wo wir entscheiden müssen, wie weit wir gehen. Sei es jetzt das Geld, sei es jetzt der Wohlstand, sei es der Lebensstandard, alles sind Dinge, die die Welt uns präsentiert. Wie weit gehen wir? Wie weit beten wir an? Das ist so dieses Machtbild, was uns hier in Kapitel 3 vorgestellt wird. Es fordert Anbetung. Und wir sehen, dass hier nur drei Männer waren, die sagten, nein, wir beten nicht an. Und schaut, aus welchem Haufen diese drei kamen. Ja? 10.000 Juden kamen da, 10.000 aus dem erwählten Volk, die wussten um Gott und die Strafe Gottes, die sie auf sich trugen. Es waren drei Männer, die nicht anbeteten, die keinen Kompromiss mit der Welt eingingen. Und ihre Entschlossenheit war wirklich bemerkenswert. Wir lesen in Vers 16 und 17 in Kapitel 3 von Daniel, da fingen an Sadrach, Mesach und Abednego, ihre babylonischen Namen, und sprachen zum König Nebukadnezar: Es ist nicht nötig, dass wir dir darauf antworten. Wenn unser Gott, den wir verehren, will, so kann er uns erretten aus dem glühenden Ofen und aus deiner Hand, o König, kann er uns erretten. Und wenn er es nicht tun will, so sollst du dennoch wissen, dass wir deinen Gott nicht ehren und das goldene Bild, das du hast aufrichten lassen, nicht anbeten wollen. Der Glaube wird hier zur Tat. Der Mut, ein klares Bekenntnis abzulegen vor der Obrigkeit, wirkt in diesen Männern Gottes wirklich zu einem lebendigen Zeugnis vor der Welt. Sie waren ja erstaunt darüber, wie diese drei Männer ganz klar den Weg gehen. Keine Kompromisse machten mit der Welt. Auch wenn es Nachteil ist. Er sagte, sie wussten ja nicht, dass Gott sie erretten wird aus diesem glühenden Feuerofen. Sie rechneten ganz klar mit ihrem Tod. Wie ist es in unserem Leben heute? Und mein persönlicher Schlüsselvers ist in Epheser 2, Vers 10, wo es da heißt, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christo Jesu zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Er wählt seinen großen Auftrag, Taten Gottes zu wirken. Werke des Glaubens, alles ist vorbereitet. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, gehorsam zu sein, Treue zu halten. Auch wenn es Wege sind, die uns nicht ja immer wieder das Happy End zeigen, sondern auch Wege, die durch Leid und durch Nöte gehen. Aber der Herr ist immer noch der Größte. Das sehen wir hier bei diesen dreien. Was sagten sie? In Vers 18, und wenn Gott es nicht tun will, dass er uns von diesem glühenden Feuerofen retten will, so sollst du dennoch wissen, wir beten dieses Götzenbild nicht an. Haben wir so ein klares Zeugnis der Welt gegenüber? Das ist wichtig. Keine Kompromisse machen. Nur auf der Seite Gottes zu stehen, dann erfahren wir aber auch wirklich die Herzensbefreiung, die innere Freude, ja, wie Gott uns führt. Er wählt zu einem großen Auftrag, auch als dritten Punkt, ein Zeugnis des Gebetes zu sein. Und wir sehen in Kapitel 6 jetzt von Daniel, dass dieser Prophet jetzt ein gewaltiges Zeugnis weitergibt, und zwar unter dem König Darius. Wir müssen hier sehen, dass jetzt Daniel in den 80ern, ja in den 90er Jahren war. Also er war ein betagter Mann. Er war wirklich einer, der den 100 zuging an Altern. Aber was ist von seinem Zeugnis? Da heißt es in Vers 4, Daniel aber übertraf alle Fürsten und Statthalter, denn es war ein überragender Geist in ihm. Auch als einer, der in den 90ern stand, hatte hier ein Zeugnis, es war ein überragender Geist in ihm. Und welcher Geist war das? Es war der Geist Gottes. Und wie kam er zu diesem Geist, zu dieser Erquickung im Geist? Da heißt es, Er betete täglich dreimal. Und es war sein Geheimnis, wo er seine Gesundheit, Kraft und Weisheit erwarb. Und das natürlich brachte die anderen zu Neid. Und wir sehen, dass der König ihn über alles setzen wollte. Da heißt es in Vers 4 am Schluss, darum dachte der König daran, ihn über das ganze Königreich zu setzen, weil so eine gewaltige Weisheit in ihm steckt. Und das brachte natürlich die übrigen zu großem Neid. Und sie gönnten es ihm nicht. Sie suchten einen Grund der Anklage gegen Daniel und sie fanden sie nicht. Da heißt es in Vers 6, da sprachen die Männer, wir werden keinen Grund zur Anklage gegen Daniel finden. Es sei denn wegen seiner Gottesverehrung. Die Frage jetzt ganz persönlich in unsere Zeit hinein an dich, wie kennt dich deine Umwelt? Wie kennt dich dein Arbeitskollege? Wie kennt dich dein Schulkamerad als einer wie alle anderen? Oder einer, der wirklich auch Jesus Christus kennt, der betet? Wie kennen dich deine Kinder oder dein Ehepartner als ein Mann des Gebetes? Hier sehen wir, dass Daniel ein Zeugnis hatte, und zwar einen untadeligen Wandel führte, keine Kompromisse hatte. Es war nichts da, wo man ihn verklagen konnte. Welch gewaltiges Zeugnis. Und das andere Zeugnis war eine uneingeschränkte Gottesverehrung. Und das sind wichtige Punkte heute für uns in unserem Leben. Solch ein Lamm, ein Lebenswandel sollen auch wir haben. Aber wir wissen, wenn wir solch einen Lebenswandel zutage bringen, dann gefallen wir nicht mehr der Welt. Wenn wir wirklich konsequent dem Herrn Jesus nachfolgen, nach der Schrift, nach der Bibel, dann sind wir vielen ein Anstoß. Denn die Welt hat nicht uns lieb, haben wir am Anfang gelesen. Auch weltliche Christen bringen dann einen Anstoß, Arbeitskollegen, Freunde. Sie wollen uns einfach nicht mehr sehen, so wie bei Daniel. Was tun? Sollen wir jetzt uns anpassen, Kompromisse schließen, ja, der Welt anpassen, mitmachen? Auch wenn wir sagen äußerlich, na ja, da muss man doch ein bisschen nicht so gesetzlich sein, nicht so stur sein, nicht so eng sein. Man muss ja ein bisschen freier werden. Innen kann ich ja denken, ja, wie ich will, ich bete zu Gott, ich verehre Gott, ich gehe in den Gottesdienst, in die Gebetsstunde, ich bin immer dabei. Ja, aber wenn ein Arbeitskollege hat, da muss ich doch nicht immer ins Fettnäpfchen treten. Da muss ich doch nicht immer was sagen von der Bibel und vom Gebet. Und naja, muss man doch nicht immer erwähnen. Aber das ist eine zeugnishemmende Situation. Daniel ließ sich auf so etwas nicht ein. Er betete weiterhin laut am offenen Fenster. Er hätte es ja schließen können und sagen können, ja, für diese nächsten 30 Tage, wo dieses Gebot da ist, da bete ich halt im Stillen, da bete ich halt leise, da mache ich halt das Fenster zu. Ja, ja, die 30 Tage werden schon umgehen, ja, sie werden schon vorbeigehen. Innerlich in meinem Herzen ist ja die Verbindung zu Gott ja immer noch da. Ich bin ja sein Kind. Ich bete ja ihn an. Aber für diese 30 Tage wird der Herr mich bestimmt entschuldigen, dass das Zeugnis jetzt bei geschlossenen Fenstern ist. Aber nein, Daniel war treu. Er machte keine Abstriche an seinem Zeugnis. Und das brachte ihn in die Löwengrube. Ein über 90 Jahre alten Mann wird in die Löwengrube geworfen, weil er Gott anbetete, weil er keine Kompromisse machte. Und es war ein gewaltiges Zeugnis vor der Welt. Und Gott, der Herr, hat ihn bewahrt darin. Er durfte wieder herauskommen. Sind wir auch so entschlossen in unserem Leben heute, den Weg ganz zu nachzufolgen? Auch wenn wir in die Grube geworfen werden, ja, jetzt nicht mit Löwen, sondern die Grube der Einsamkeit. Ja, junge Leute, wenn sie da in der Schule stehen, ja, wer will da schon ausgelacht werden? Wer will da schon das hören? Ja, du, Christ und ja, das ist doch überholt und an die Bibel glauben und an die Bibel, da ist man gleich Außenseiter. Niemand will doch Außenseiter sein, aber was steht in der Schrift? Gott hält sich zu denen, die sich an ihn halten. Da sagt der Herr Jesus, wer von mir zeugt, wer mich bekennt vor den Menschen, den will ich auch bekennen vor meinem himmlischen Vater. Und da haben wir ein gewaltiges Zeugnis, Aufgabe in unserer heutigen Zeit. Treue zu sein. Ein weiteres Beispiel zum Schluss noch möchte ich sagen. Wir haben einen Hauskreis und da ist ein Mann, der auch jeden Tag ein Zeugnis für den Herrn war. Und das brachte ihn der Hass von allen Arbeitskollegen ein. Immer war er der Außenseiter, immer war er der, der die Bibel zitierte und der von Jesus sprach. Und das brachte eines Tages ein Arbeitskollege so weit, dass er diesen Mann zusammenschlug. Also er hatte die Vorderzähne dann alle gebrochen. Aber er kam dann wieder zum Hauskreis und hat gesagt, ja, er durfte ein Zeugnis Gottes sein. Und jeder dort weiß, wo der Weg lang geht. Jeder weiß, dass sie Jesus Christus brauchen. Er gab weiter ein Zeugnis. Es ist manchmal nicht zu übersehen, welches Ende man nimmt. Aber es ist wichtig, dass wir auf der Seite Gottes stehen. Und Gott wird einen segnen. Ich will schließen, nochmal zeigen und sagen, wir sind berufen, erwählt zu einem Zeugnis des Wortes Gottes. Das Wort Gottes weiterzugeben. Wir sind berufen, ein Zeugnis durch die Tat zu sein. Und wir sind berufen, ein Zeugnis des Gebets zu sein. Gehen wir den Weg ganz entschlossen dem Herrn nach. Ohne Kompromisse der Welt gegenüber. Denn das Wort Gottes sagt in 1. Johannes 2,17, und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Was hilft es dir, wenn du in der Welt eine große Nummer wirst und wenn die Welt dich akzeptiert und wenn du große Taten tust? Das Größte ist, wenn wir uns nach den Ewigkeitswerten ausstrecken. Die Bibel sagt, die Welt vergeht mit ihrer Lust. Deshalb sollen wir nach dem Willen Gottes trachten und er ist ein Zeugnis zu sein für ihn. Gott ist ein eifernder Gott und duldet keine Herzensteilung. Entweder ganz sein, so hören wir es immer wieder von verschiedenen Predigern und Männern Gottes, die wirklich diese Last haben. Wir sollen wirklich ganz sein oder lass es ganz sein. Ich will schließen mit Römer 12, Vers 1 und 2. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer, das da lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Welches sei euer selbstverständlicher Gottesdienst. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen möget, welches da sei der gute, wohlgefällige und vollkommene Gotteswillen. Amen. Wir wollen aufstehen zum Gebet. Himmlischer Vater, wir kommen zu dir und wir danken dir, dass wir dein Wort hören durften. Wir preisen dich, Herr, dass du immer wieder neu zu unserem Herzen sprichst und möchtest, dass wir ein Zeugnis für dich vor der Welt sind. Herr Jesus, du sagst, dass du durch uns, durch die Botschafter, die wir sind an Christi Stadt, die Welt vermahnst, damit wir diese Botschaft des Evangeliums weitergeben, dass noch etliche gerettet werden. Wir wollen dich bitten, dass du unser Leben dazu gebrauchst, jeden Einzelnen hier, dass wir wirklich die Herzensentscheidung tun und sagen, wir wollen uns nicht beflecken mit den Dingen Babels, mit den Dingen der Welt, sondern wir wollen entschlossen dir nacheilen und das tun, was du willst. Herr Jesus, wir danken dir für die Gemeinschaft, die wir mit dir haben. Wir preisen dich, dass du auch jeden Einzelnen in diese kommende Woche leitest, dass er wirklich dieses lebendige Zeugnis für dich sein darf. Hab Dank dafür. Amen.
Thank you.
Sie hörten soeben eine Botschaft unseres langjährigen Missionars aus Argentinien, Erich Schäfer, mit dem Thema »Erwählt zu einem großen Auftrag«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Und falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf, vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten, wie zum Beispiel die eben gehörte Botschaft auf CD, eine unserer neuen DVDs, ein gutes Buch und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!